Momentan ist es ja so, dass man ja wirklich kaum was bekommt für Sparbuch. So, jetzt gehen die Leute her und also mein Freund, der Familie hat einen Asphalthof gehabt und Fenster austauscht und es sind Dinge, die nicht schlecht sind. Also man hat dann krampfhaft probiert, das Geld da jetzt, bevor es verfällt, irgendwie zu investieren und das darf auch sein. Also es ist nicht so, dass wir unsere Häuser verrotten lassen sollen, ganz im Gegenteil. Wir sind verantwortungsvoll, aber die Frage ist, der Herr sagt, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Also es geht in diesen Dingen immer nur darum, wo dein Herz ist. Wie du konkret handelst, das liegt in deinem Ermessen. Du musst es auch verantworten. Also ich kann jetzt nicht sagen, alles über 10.000 muss man weggeben. Wenn wer sehr reich ist, dann hat der das da, die 10.000, nicht? Dann hat der 100.000, der hat Millionen. Ist das Sünde an und für sich? Ist keine Sünde, reich sein, in sich. Die Gefahr ist, dass man dran hängt. Also man weiß, dass in der Erweckungsgeschichte in England waren unwahrscheinlich reiche Leute aus dem Hochadel, die das erst zum Teil möglich gemacht haben, diese riesigen Glaubensfeldzüge von einem Moody, vorher von einem Wesley, von einem George Whitefield, die haben ganz tolle Leute aus dem Hochadel gekannt, die wirklich hingegebene Christen waren. Die waren aber trotzdem reich und die haben Kohle gehabt. Die haben nicht alles verschenkt. Dann kenne ich andere wie der Charles Dart, der hat ein sehr, sehr großes Erbe angetreten, der hat alles verschenkt, vom ersten Tag weg. Hat der Herr ihn so geführt, gell? Aber das muss man gar nicht. Das bleibt einem selbst überlassen. Und da gibt es keine Regel von der Kanzel aus. Weil sonst wären wir ja wirklich eine Sekte, oder? Dass man sagt, genau so und so und so. Aber du musst das ja verantworten auch vom Herrn. Das heißt, wenn ich den Großteil meiner Kohle immer noch auf der Erde habe, dann ist auch mein Herz da. Und da kannst du sagen, was du willst. Dann ist auch mein Herz da herunten. Weil sonst hätte ich ja das, was ich nicht brauche, schon längst investiert. Und so ist es, der Herr sagt einmal, jeder bleibe in seinem Stand. Nur dass jetzt einmal ganz konkret, möchte ich euch ein paar Hilfestellungen geben. Wie kann man umgehen mit dem Geld? Ich glaube, das Wichtigste ist einmal, dass wir unser Leben bezahlen. Nicht? Das geht einmal nicht anders. Und wenn wir halt Mittelschicht sind oder eher unten oder eher oben, jeder ist da, wo er ist. Das passt. Und ich glaube auch nicht, dass das falsch ist, dass man also einen gewissen Notgroschen hat. Weil du kannst halt fahren, hast das Auto zusammen und morgen brauchst du wieder eins. Also das heißt das auch für mich nicht, dass man überhaupt keinen Notgroschen haben darf. Oder dass man nicht überhaupt unter der Führung Gottes gewisse Summen anspart aus verschiedenen Gründen oder dass man keine Häuser bauen darf. Also wenn wir ganz junge Christen waren, bitte vergebt mir das jetzt, da war das total unpopulär in der Gemeinde. Was, du willst ein Haus bauen, dann bist du ungeistlich. Also ich sag's nur, das war falsch. Das kann man niemand vorschreiben. Bei uns baut man halt Häuser, oder? Das passt, glaube ich persönlich, weil man ja sowieso wo wohnen muss, weil man sowieso sonst Miete zahlen muss und so weiter. Aber mir ist wichtig, unter der Führung des Herrn. Das heißt also, wir dürfen in dem Stand bleiben, wo wir sind. Das heißt, ein gewisser Standard, der eben verschieden ist. Der Arme hat einen anderen Standard wie der Reiche. Der Arme fährt ein anderes Auto wie der Reiche. Es geht einfach nicht, dass der, was eine Firma hat mit ein paar hundert Leuten, mit einem verbeulten Polo daherkommt. Das passt nicht. Der darf ruhig sein BMW haben, sein Mercedes oder sonst was. Also jeder in seinem Stand. Dann glaube ich, dass es, wie gesagt, gut ist, wenn man ein bisschen einen Notgroschen hat, wo man darauf zurückgreifen kann. Das nächste ist, dass das Freiheit sein muss. Gott liebt welchen Geber, der sagt, oh, jetzt muss ich schon wieder geben. Liebt er diesen Geber? Nein, er liebt den fröhlichen Geber, der fröhlich ist. Er sagt, es ist so schön, dass ich das Geld habe und dass ich es hergeben darf. Damit es dem gut geht. Damit der Missionar lebt. Damit der vollzeitliche leben kann. Also, ich denke, dass das unheimlich wichtig ist und ich kann euch eines sagen und ich habe wirklich Einblick in viele Missionswerke und viele Menschen, also ich habe wirklich ein totales Netzwerk, das traue ich mir sagen. Ich kenne in Österreich viele, ich kenne Missionswerke und was glaubt ihr, haben die alle für ein Problem? Die haben alle sehr oft ein Finanzproblem. Immer wieder, Gott führt es manchmal so, ich erlebe es bei mir selber so. Also Gott hat mich ganz andere Wege geführt. Also mein ältester Bruder, der ist nicht bekehrt, der ist aus dem Stand, der ist Euro-Millionär geworden, der kann das. Wir kennen das alle, Kohle machen. Normal müsste die reich sein, ehrlich. nach dem, was uns gegeben ist. Und da habe ich gesehen, immer wieder, dass Gott ganz anders führt. Und ich habe schon ein paar Mal gebetet, gesagt, Herr, gib doch mehr Segen, dann kann ich mehr geben. Und Gott hat es immer wieder ganz anders geführt. Es ist wirklich nicht, also teilweise wirklich an der Grenze. Aber so, dass ich gesehen habe, mein Herz ist ihm viel wichtiger, als wie das, dass ich halt in Geld schwimmen und verteilen kann. Nicht? Und jetzt sage ich euch nur was von meinem anderen Bruder, der ist gläubig und der ist immer sehr wohlhabend gewesen, auch in der Schweiz draußen, hat wirklich sehr gut verdient. Und er sagt, das ist so komisch, es geht mir nichts mehr auf, es wird kein Angebot mehr angenommen. Das ist erst ein Jahr jetzt aus. Und das ist immer mehr zur Krise geworden. Dann hat er die Reserven verbraucht, die Reserven weg. Bis wir irgendwann einmal draufgekommen sind, Gott muss was vorhaben. Das kann nicht mehr, da stimmt was nicht. Da ist komplett, der Himmel ist, da ist nur mehr so ein Bleimantel drüber gelegen. Die unmöglichsten Sachen passiert, jeder Auftrag ist geworden, alles Verheißungsvolle. Also, er hat lange jetzt gelebt von dem und sehr gut und war sehr wohlhabend. Auf einmal das Nein Gottes hat den abgeschnitten, das Ganze. Und der hat zum Beispiel so einen Lexus gehabt, den hat er gebraucht, um über 50.000 Euro gekauft, das war gar nichts. Also unglaublich. Heute ist so, da haben sie noch eine alte Kraxen gehabt, einen Toyota 16, 18 Jahre schon alt oder so, mit dem fahren sie heute. Der Herr hat da die Tür verschlossen und hat eine komplett andere Tür aufgetan. Er ist halt der Direktor, sondern so ein Geschäftsführer von der Bibelschule oder von der Theologischen Hochschule in Basel. Wer denkt an sowas? Vor einem Jahr hat man überhaupt nicht an sowas gedacht. Das heißt, Gott hat ihn geradezu in die Armut geführt. Und sie leben jetzt ein ganz anderes Leben. Viel weniger Geld. Viel weniger Ansehen. Altes Auto. Aber Gott wollte ihn dort haben. Und das sollte uns auch irgendwo faszinieren, oder? Das habe ich selbst miterlebt. Ich habe ihn begleitet. Wie geht's denn? Stell dir vor, das. Und bis wir draufgekommen sind, Gott hat einen Weg. Gott will was ganz Bestimmtes von ihm. Und das ist dann auch in die Armut eigentlich fast hin. Also das kann man überhaupt nicht mehr vergleichen, was er jetzt verdient und damals verdient hat. Nicht? Hat er gesagt, ja, das Herz hat ihm schon geblutet, wie er seinen Lexus weggegeben hat. Weil wir Menschen sind, oder? Weil wir Gefühle haben. Aber er hat es getan. Und das ist irgendwie so, wo man denkt, boah, das ist einfach schön, wenn Gott den Raum hat in uns. Er gibt, er nimmt, er kann uns führen, wie er will. Aber das Herz darf nicht an dem hängen, weil sonst kann er nichts tun. Sonst kann er uns nicht führen. Sonst geht da nichts weiter. Und genauso sehen wir das. Da ist das Auge. Wenn das Auge schon nicht sehen kann, dann kommt kein Licht hinein, oder? Dann sehen wir nichts. Ja, wie viel mehr denn, wenn unser Inneres Finsternis ist. Und es ist Finsternis, wenn wir hängen am Materiellen. Das ist Finsternis, Geschwister. Das verhindert das, dass wir weiterkommen in die Gemeinden. Weil jeder so auf seins fixiert ist. Weil jeder so schaut, dass er seine Sachen hat. Und wenn das einmal steht, dann kann man drüber reden. Ja? Aber auch das, was du denkst, das ist unaufgebbar. Auch das gehört dem Herrn. Dein Haus, deine Frau, dein Mann, alles. Und das muss uns so bewusst sein, dass der Herr da ist, der darüber herrscht. Niemand kann zwei Herren dienen. Da habe ich eine Stelle, Psalm 119, 127. Ist ein ganz einfacher Vers, ich habe mir heute nochmal nachgeschlagen, weil ich habe vergessen, was dort steht. Psalm 119, 127, da steht, darum liebe ich deine Gebote mehr als Gold und feines Gold. Also nicht nur das normale Gold, sogar das feine Gold in Schmuck, in wunderbaren Arbeiten, die es ja gibt heute, da diese Goldmacher, was die alles hervorzaubern. Er liebt die Gebote Gottes mehr. Ja, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Niemand kann auch zwei Männer gleichzeitig lieben, genauso. Oder zwei Frauen, das ist ja das ganz Elendige an der Polygamie. Du jetzt eine Frau bist und du liebst diesen Mann und nach 15 Jahren bist du halt auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen und dann nimmt er sich ein Junge. Dann braucht er nicht sagen, bis jetzt im Islam ja erlaubt ist, dann braucht er nicht sagen, er liebt dich genauso wie die oder die genauso wie dich, weil das geht nicht. Das ist nicht möglich. Unser Herz ist darauf angelegt, nur einen ganz lieben zu können. Da muss ganz klar eine Priorität sein. Ja, es ist ganz interessant, wie der Herr auch uns führt. Wollte euch nur ganz kurz erzählen, dass wir einfach geschehen haben. Wir haben jetzt nur mehr ein Kind zu Hause. Bald brauchen wir eigentlich das große Haus noch. Nein, wir brauchen es eigentlich nicht mehr. Und wir haben auch gewisse Verbindlichkeiten, die wir damit da vielleicht wegbringen. Aber es ist, dann haben wir sehr gute ungläubige Freunde, die haben gesagt, ja, du wirst ja doch das Haus halten wollen, um jeden Preis. Das gibt's ja nicht, dass du überhaupt nachdenkst darüber, das Haus herzugeben. Also das war so, du wirst ja da drinnen bleiben bis zum Tod. Das war so, für mich war es auch fremd, ich habe gar nicht gerechnet, dass das so vehement. Irgendwie ist das so für mich so normal, ich bin schon 35 umgezogen, ja, gehen wir wieder woanders hin. Das bin ich selber, nicht? Andere denken ganz anders, aber das hat mich schockiert. Die waren geschockt. Du wirst das Haus halten, und wenn es 1000 Euro zahlst im Monat, 20 Jahre lang. Aber ich gesagt, ja, da bin ich ja versklavt. Warum soll ich mich denn versklaven? Das Leben ist doch ja ganz was anderes als wie das Haus, oder? Also das war direkt heftig momentan, und da ist mir irgendwie klar geworden, hui, so kann man es auch sehen, gell? Aber wir sind jetzt ganz im Gebet, dass wir sagen, Herr, wenn du willst, wir gehen noch einmal ganz woanders hin. Ich hoffe nicht ins Ausland, ich habe keine Lust drauf, ganz ehrlich. Aber das ist gar keine Frage. Ich will keine Sprache mehr lernen. Oder irgendwo in eine andere Kultur, ich sage es ganz ehrlich. Aber wenn der Herr, das ist gar keine Frage, was wir wollen, in gewisser Weise. Es wird ja gut sein, wenn der Herr uns da hinführt, kann man sich jetzt nicht vorstellen, nochmal Slowenisch oder irgendwas lernen, das kann man, oder Tschechisch oder gar Ungarisch, das ist nicht einmal indogermanische Sprache oder Türkisch. Ich hoffe nicht, aber wenn es ist, dann ist es, und Gott gibt die Kraft. Also da sind wir jetzt gerade drinnen. Niemand kann zwei Herren dienen, und auch du nicht. Du kannst Gott dienen oder dem Mammon. Und das muss uns bewusst sein. Gott will eine Gesamthingabe. Bist du zufrieden mit dem, wenn du deine Frau fragst, du liebst du mich eigentlich noch? Ja, ab und zu, ein bisschen. Also das war für mich enttäuschend. Dann sage ich, ja, dann stellen wir jetzt aber alles in Frage, weil das ist mir zu wenig. Es geht dann ab und zu gefühlsmäßig nicht immer gleich mit dem Partner, das wissen wir. Aber das darf mich tief treffen, oder? Oder wenn du merkst, also ich habe jetzt einen Freund gehabt, also einen Unbekehrten, und seine Frau hat sich extrem viel getroffen mit einer Freundin. Und also alles, was die gesagt hat, hat gewonnen. Alles, was er gesagt hat, ist null. Und das ist, hat sich total zugespitzt. Das ist fast auseinandergegangen, weil die ganze Familie auf einmal unter dem Einfluss von einer Frau war, die auch das ganz bewusst dann geschürt hat. Und das geht nicht. Also ich kann nur in der Ehe den Partner vorn haben und sonst gar nichts. Und so ist es auch bei Gott. Und so möchte ich jetzt das Nächste ganz kurz noch anschneiden, damit wir das abschließen. Das Besorgtsein für unsere Sicherheit in der Zukunft verhindert das Besorgtsein um die Dinge Gottes in der Gegenwart. Das ist jetzt ganz ein wichtiger Punkt. Ich werde jetzt das kurz fassen, dass wir nicht zu lang sind. Aber horcht jetzt noch einmal zu, was da steht. Das Besorgtsein für die Zukunft verhindert das, dass ich jetzt im Jetzt richtig lebe. Und der Herr sagt ja, Geschwister, da möchte ich, also dieser Sorgengeist, das ist ein Wahnsinn, wie auch der in den Gemeinden zu finden ist. Ängste, Sorgen, Nöte, gewisse Dinge haben ihre Berechtigung, das ist auch wichtig. Aber dieses abstandslose Sorgen, sage ich mal, einfach nur um des Sorgens willen, das ist aus dem Fleisch. Das muss uns bewusst sein. Dieses Vorausdenken an Dinge, die wir gar nicht wissen können, dieses Vorausangst haben über Dinge, die gar noch nicht real sind und komischerweise oft nie real werden, das braucht so viel Energie, kann es euch gar nicht sagen. Kann ich wieder ein Beispiel aus meinem Leben sagen? Bis war jetzt war, na, März war schlecht, von den Aufträgen her, ja. Man dachte, Herr, du siehst das, wenn der April wieder so schlecht ist und der Mai auch wieder so schlecht, dann steht es an, dann geht es nicht mehr weiter. Und auf einmal war ich selbst im Sorgengeist, weil ich mir dachte, was ist, wenn der April wieder so schlecht ist wie der März? Und wenn dann der Mai auch wieder so schlecht ist wie der April und der März, ist der April schon vorbei, ist schon Mai, aber ich kann das schon verstehen. Wenn du unter Druck bist, dass man dann, wenn du an der Grenze bist, Oder ein anderer denkt sich, ja, wie soll ich meinen Beruf schaffen tagtäglich? Und dann denkt er voraus, wie es der Spurgeon verglichen hat mit dem Kohlenträger. Und wenn der zum Sinieren anfängt und sagt, heute 1000 Kilo, die Wochen 5000, das ganze Jahr 200.000, die nächsten 10 Jahre, ja, dann greift er nicht einmal heute mehr hin. Der greift nicht einmal zu einem Kohlenkübel hin mehr, während es so lähmt. Versteht ihr, was ich sagen will? Das ist Hochrechnen, das ist negativ Hochrechnen, das ist genau aus dem Fleisch. Das ist genau, was uns so viel Kraft raubt und Energie nimmt. Und ich habe es bis an die Grenzen und darüber hinaus wirklich vom Herrn immer wieder erfahren müssen, dass ganz eng werden kann und dass ich ganz an ihm dran sein muss, in den einfachsten Dingen. Da hat man es oft anders wünschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich merke, mein Herz ist ihm wichtiger, als wie das alles flutscht. Jeder wünscht sich, dass immer alles flutscht, oder? Alles ist zum Bezahlen und da, passt alles. Und dann erst wachsen wir im Glauben, wenn es auf einmal nicht mehr so flutscht. Und der Herr sagt, sorgt euch nicht um euer Essen, um euer Leben, was ihr trinken werdet. Und daneben möchte ich jetzt eine Parallelstelle aufschreiben, wer das will, sagen. Und da geht es um die Arbeit in 1. Thessalonicher 3, 6 und folgende. Das heißt, die Bibel ist natürlich nicht gegen die Arbeit, nicht gegen Verantwortung. Das ist uns eh klar, glaube ich, gell? Und Paulus sagt sogar, wenn Leute, die nichts arbeiten, sollen auch nichts essen. Aus. Oder in Genesis 3, 15, Gott hat den Menschen wozu geschaffen, dass er den Garten bebaut und bewässert. Also konstruktiv, wir sind da, um zu arbeiten. Das ist wichtig, wertvoll, Christen sind fleißig, sind verlässlich, Christen sollen die Säule des Chefs sein und. Das passt alles. Aber da drinnen wieder, in unseren Herzen, soll nicht die Angst und die Finsternis regieren. Und der sagt, schaut sich durch die Vögel an und die Lilien. Denen geht es gut, die raten sich um gar nichts. Trotzdem werden sie versorgt. Und wir sehen dann in Vers 30, ihr Kleingläubigen, wir kommen gleich ans Ziel jetzt. Also es geht immer wieder extrem um den Kleinglauben. Und kennt ihr die Geschichte, wo sie auf dem See fahren und da ist echt, der Herr schlaft und die sterben fast. Und sage ich, warum schlafst denn du? Weil wir umkommen da fast. Dann wacht er auf und trotzdem hat er ihren Kleinglauben geschimpft. Wo man denkt, ja, in der Situation werde ich wohl da einen Kleinglauben haben dürfen, oder? Nicht so vom Herrn aus. Und da möchte ich euch ermutigen, wir haben auch kein Recht auf den Kleinglauben. Oder kein Recht, natürlich werden wir alle bewegt davon. Aber gehen wir doch damit zum Herrn. Lass mir nicht von den Sorgen unser Herz zerfressen. Der Herr hat eine Lösung, er weiß es. Und er sagt da, denn nach allem diesen, im Vers 32, trachten die Heiden. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. So wie es bei meinem Bruder war. Der hat genau gewusst, was soll es benötigen. Reserven weg, Auto weg, weg. Ist er untergegangen? Nein. Eine neue Tür hat sich aufgetan. Komplett was anderes ist gekommen. Und es geht ihm gut und sie sind glücklich mit dem Herrn. Trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Diese Verheißung haben wir. Und es sind manche Tage, wo ich statt der Arbeit geistlich was machen muss, weil ich sonst nicht zusammenkomme. Und sage, Herr, du weißt das. Bitte für euch, leitet euch. Kommt immer wieder. Und immer wieder passt es dann. Immer wieder geht es aus. Aber die Verheißung habe ich und auf dem baue ich auf. Wenn das von Gott ist, von Gott gewollt, dann tue ich das jetzt. Auch wenn mir die Zeit irgendwo dann in der Selbstständigkeit abgeht. Gott fügt hinzu, das passt. Wir wollen uns mit dem begnügen, was wir brauchen, oder? Tut mir einfach manchmal schwer, sage ich es ehrlich, das betrübt mein Herz. Wenn ich sehe, dass in dieser letzten Zeit auch die Christen nichts anderes tun, als an einem Haus herumbasteln. Da kommt der Wintergarten um 150.000, da kommt die Swimmingpool um zigtausende. Das sind Sachen, die mich betrüben, sage ich ganz ehrlich. Nicht, dass es verboten ist, nicht, dass wir das von der Gemeinde aus oder von der Kanzel verbieten könnten, aber denk doch drüber nach, du hast ja schon so viel. Man geht halt ins Freibad, die Sorge. Als Beispiel nur, das sind Dinge, wo ich immer sage, wenn du die Freiheit hast, ich kann es nicht verbieten. Aber dieses Geld, glaub mir's, wenn du viele Missionsbriefe liest, wenn du die Not siehst, die Leute vor unserer Haustür haben. Wir haben Leute in der Gemeinde in Ried, die gar nicht ohne Unterstützung irgendwie leben könnten. Also haben wir eine Brasilianerin, die hat 5 Kinder da, ein furchtbares Leben hinter sich. Und die braucht unsere Hilfe. Ja, wer sind wir denn, dass wir sagen, geh hin, der Herr segne dich und gib nichts. Kennen wir das? Jakobusbrief. Da schreibt er das. Die Missionare, sie bemühen sich eh so, dass nicht irgendwer als Bettler dastehen. Aber es ist so mühsam. Du bist am Missionsfeld. Du musst schauen, dass deine Kinder in die Schule kommen. Selber hast du wenig zum Leben zum Teil. Immer an der Grenze. Und wir bauen uns Wintergärten und Swimmingpools. Ich verstehe es nicht. Ich sage es ganz ehrlich. Irgendwo ist da einmal eine Grenze, wo man sagen muss, Herr, mein Geld gehört dir. Bitte zeig mir das. Du sollst nur beten darüber. Und dann lass den Swimmingpool einmal so los. Und vielleicht kommt er wieder. Vielleicht darfst du ihn eh haben. Ich weiß nicht. Aber nur, es geht immer um dieses Loslassen. Um dieses Sorgen. Und dass wir letztendlich glauben, das Haus ist unser Gott. Das muss bis zum geht nicht mehr perfekt sein. Muss es? Wieso denn? Wieso muss es das? Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag. Denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jeden Tag genügt seine eigene Plage. Das ist jetzt wirklich realistisch, oder? Und kennen wir das? Jeder Tag ist eigentlich manchmal Mühsal. Es gibt Zeiten, da sind wir gut drauf, da flutscht alles. Dann gibt es Zeiten, da ist uns die Arbeit unerträglich. Hast vielleicht schon erlebt, Markus, oder kommst du rein, bam, man schon wieder. Und konzentrier dich auf den Tag. Konzentrier dich auf den Tag, gerade dann, wenn es dir nicht gut geht. Das sage ich alle, die zum Beispiel einen Sterbeverlust haben. Die sehen sich nicht mehr aus, der ist nicht mehr da, was mache ich? Da komme ich an meine Grenzen in der Krisenseelsorge. Bin letztes Jahr hingekommen, du musst, da, die haben geschrien vor Weinen, die waren gar nicht gläubig. Der Bruder gestorben, die Eltern, der Bruder, eine Katastrophe. Wisst ihr, was ich ihnen gesagt habe? Ich habe gesagt, lebt jeden Tag. Denk nicht an das Morgen. Denk nur an heute. Und wenn du schwer krank bist oder warst, und manche waren es von uns schon, um was geht's? Dass man jeden Tag gut bewältigt. Dass man jeden Tag das tut, was man tun kann. Das geht's da. Und so soll man als ganzes Leben nicht verantwortungslos, aber im Tag und nicht, was ist, wenn jetzt kein Auftrag kommt und nächsten Monat auch nicht. Es ist ja noch gar nicht passiert. Das nimmt ja meine Gedanken gefangen, da bin ich ein Sklave von Sorgen und Angst. Genau das will uns der Herr einfach zeigen. Er weiß es, er will unser Bestes, auch wenn es vielleicht nicht die große Kohle ist, um das geht es ja gar nicht. Wir werden eine Sekunde im Himmel sein und wisst ihr, was wir dann nicht mehr können? Wir können das nicht mehr gut machen, was wir versäumt haben. Das ist das, was wir nicht können. Wie er nicht gesagt hat zu ihrem Mann, meine Wohnung, hat er gesagt, meine Wohnung. Und du brauchst nicht in meine Wohnung. Und dann hat sie gesagt, du, es gibt kein Friedhofstil, was so groß ist, dass du da deine Wohnung durchbrachtest. Und dann war er still. Also wir bauen auf Dinge, die sind so schnell weg. So schnell können wir gar nicht schauen. Glaubt mir's. Spätestens, wenn wir weg sind. Aber wenn der Herr jetzt wirklich kommt in der Entrückung, und das ist jetzt der letzte Gedanke, sagen wir, der Herr kommt heute, morgen. Wisst ihr, wie viel Kohle auf die Christenkonten sein werden? Milliarden. Milliarden werden sein. Dass die ganzen Christen, die hunderten Millionen Christen in der Welt zusammenzählst und das Geld, was sie nicht investiert haben. Und wem gehört das Geld dann? Wer kriegt es denn dann? Der Antichrist hat es. Und das soll einen schon zum Denken geben. Wenn ich wirklich an die Entrückung glaube, dann werde ich auch mit meinem Geld richtig umgehen. Amen. Wollen wir noch beten. Herr Jesus Christus, du siehst, wie wir sind. Du siehst, wie unser Fleisch ist. Aber du hast uns auch wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Wiedergeboren durch das lebendige Wort. Wir sind lebendige Steine in deinem Reich, in deinem Tempel. Ich möchte dir Dank sagen, dass diese Worte so eine Kraft haben und heute mehr denn je. Und ich möchte dich bitten, dass du uns dazu bewegst, dass wir vermehrt das wirklich leben, dass nicht dann letztendlich der Antichrist unser Geld hat, sondern dass es in dein Reich hineinfließen darf, Herr. Gib uns Weisheit, Herr, wie wir genau umgehen sollen. Es ist bei jedem anders. Für jeden Einzelnen, gib, dass wir in unserem Herzen wirklich dich an erste Stelle setzen. Alles andere wird sich dann regeln, Herr. Amen.